Fill in. Dein Schlagzeug-Podcast. Rund um Instrumente, Technik und Rhythmen. Von Band bis Philharmonie. Mit Philipp.
Hey, schön, dass ihr wieder da seid. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und ja, mittlerweile hält der Winter Einzug, die vierte Jahreszeit voll im Gange. Und an solch trüben Tagen bietet es sich ja besonders an, mal in Erinnerungen zu schwelgen. Ich für meinen Teil musste vor kurzem an einige Konzertwerke denken, welche aus meiner Sicht mein Herz und auch die meiner Schlagwerkkollegen höher schlagen ließen und lassen. Denn egal ob italienische Oper, Musical oder Originalkompositionen für sinfonische Blasmusik, da gibt's eine ganze Menge toller Literatur. Und ich möchte dir heute einfach mal einen Einblick geben, vielleicht auch ein paar Anregungen mitgeben, denn ich bin mir sicher, dass auch für dich was dabei ist und wünsche dir viel Vergnügen bei meinen persönlichen Highlights. Fangen wir an mit einem Klassiker der modernen Literatur für sinfonisches Blasorchester. Ein Stück, mit dem ich groß geworden bin. Dazu gibt es auch eine kleine Geschichte. Denn Anfang der 2000er Jahre brachten wir die CD des Osterkonzerts des Musikvereins aus Almendingen von der Schwäbischen Alb mit. Und darauf zu hören war unter anderem dieses Werk von Jakob de Haan, um das es jetzt geht. Ross Roy. Ja, die meisten kennen es wahrscheinlich, ein wirklich bekannter Klassiker für Blasorchester. Und mir hat es dieses Stück damals so angetan, dass die CD fortan rauf und runter lief im CD-Spieler, irgendwann so mitgenommen war, dass sie ruckelte. Und ich habe einfach dazu getrommelt und versucht zu erkennen, welche Rhythmik die Schlagzeuger spielen. Hier und da mal einen Beckenwirbel gemacht und aber ganz viel auf der kleinen Trommel gespielt. Denn Jakob de Haan setzt in diesem Werk nicht auf große Effekt- oder exotische Perkussion. Diese würde auch gar nicht in den Kontext passen. Denn bei Ross Roy geht es um die musikalische Darstellung einer Villa in Brisbane, also an der australischen Goldküste. Und in dieser Villa wurde 1945 das St. Peter Lutheran College gegründet. Und für eben dieses College hat de Haan dann einige Jahre später, ich nehme mal an zu irgendeiner Feier, Ross Roy komponiert. Ja, die Besetzung ist mit kleiner Trommel, Pauken, Tambourin, Becken und Triangel vorwiegend klassisch gehalten. Man spürt zum Beispiel auch an manchen Stellen den Einfluss barocker Tänze, welcher wohl auf die Vergangenheit des altehrwürdigen Anwesens anspielt oder generell einfach Tanz und Spiel musikalisch thematisiert. Doch die Faszination steckt bei Ross Roy vor allem in der Intensität und Klanggewalt. Vor allem der martialische Mittelteil hat es mir angetan, weil da das komplette Orchester mit aufzieht und die Hörner noch ein Glissando oder Glissandi besser gesagt drauflegen. Und diese spannungsgeladenen Melodien und entschlossen fortschreitenden Rhythmen machen Ross Roy für mich so interessant. Wie gesagt, mich hat das Werk damals von Beginn an gefesselt und Jakob de Haan ist hier neben weiteren Kompositionen wie Concerto d'Amore oder La Storia ein weiteres Highlight gelungen. Spaßig, vor allem auch für die Schlagzeuger, obwohl es gar nicht viel Effekthascherei beinhaltet, sondern einfach tolle Rhythmen, tolle Melodien und eine Freude, das zu begleiten. Ein weiteres programmatisch interessantes und tiefgründiges Werk folgte an zweiter Stelle. Dieses wurde als Pflichtstück in der Oberstufe, also Kategorie 4, 2009 in Bayern festgelegt und von einem Schlagzeuger geschrieben. Bei manch einem wird es jetzt klingeln. Der Titel dieses Werks ist ein Neologismus, also eine Wortneuschöpfung, und setzt sich aus den englischen Begriffen für Vorstellung und Fantasie zusammen. Imagination und Fantasy. Und daraus wird auch schon das Endresultat und der Titel dieser Komposition, nämlich Imagicy. Wie gesagt, ich habe das Stück 2009 tatsächlich auch kennengelernt. Damals beim Mentorenlehrgang in Kürnbach, wenn ich mich richtig erinnere. Und Imagicy hat mich auch gefesselt. Da geht es dann schon ein bisschen vielseitiger zur Sache im Schlagwerkregister. Die Einleitung des Werks ist sehr transparent und fast schon zerbrechlich gehalten. Da gibt es nur ein paar Klangeffekte mit Flexaton, Tempelblocks, Beckenkratzer, nur so punktuelle Pinselstriche, sage ich jetzt mal, aus dem Schlagzeug, Malkasten. Damit kontrastiert dann das wuchtige Schlussthema, welches entschlossen vorangeht mit, ich glaube, 16. oder einer 16. Figur im Hi-Hat, kleine Trommel, Paukenbecken, also wirklich das ganze Instrumentarium setzt er da nochmal ein. Und diese Mischung macht Imagicy so spannend und auch so interessant, so abwechslungsreich. Imagicy macht einfach Spaß. Mir haben es vor allem besonders die Toms angetan, weil die Stimme so zum energiegeladenen Spiel einlädt. Und wenn es darum geht, den dramatischen Mittelteil kraftvoll voranzutreiben, dann sind einfach die Toms am Drumset ein sehr probates Mittel. Das fühlt sich stellenweise tatsächlich an, als würde ich Fill-Ins in einer Rockballade spielen. Und ich glaube, so müssen sie auch gespielt werden, dass es im großen Konzertsaal auch toll erklingt. Der Dirigent, Roland Ström damals, sagte mir in der Probe, das war glaube ich dann die Generalprobe, er habe die Toms noch nie so gehört und ich auch nicht, muss ich sagen. Das war für uns beide ein toller Gänsehautmoment, an den ich sehr gerne zurückdenke. Ja, zusammenfassend kann man sagen, Imagicy begeistert mich durch perfekt instrumentierte klassische Perkussion und stimmig eingesetzte Bestandteile des Drumsets, wie gesagt die Toms und die Hi-Hat. Natürlich auch im Orchester, im Rest des Orchesters tolle virtuose Melodien, welche die Stabspiele mitgestalten und dazu gezielt platzierte Klangeffekte wie Tempelblocks, Peitsche oder Whip, sagt man auch dazu, Stickshots, Vibra Slap, Flexaton und Beckenkratzer. Ein tolles Gesamtpaket, welches durch Transparenz und Klanggewalt mich persönlich überzeugt hat. Ja, und wo wir gerade bei Toms sind, also Rhythmen auf den Toms, da gibt es viele schöne Stücke. Ich habe mal noch eine Handvoll mitgebracht. Zum Beispiel hat José Soner Oriola das kurze Leben des Schiffs Vasa musikalisch verarbeitet und auch da gibt es in einem der Teile, also eher so in Presto gehalten, eine tolle Tom-Stimme. Dann gibt es noch das musikalische Porträt eines Grubenunglücks von Daniel Weinberger mit dem Titel Subterra. Da gibt es auch eine tolle Tom-Stelle, welches auch das Einstürzen der Grube, das Herabfallen von Felsbrocken musikalisch darstellt. Und als drittes Werk im Bunde habe ich eine Komposition von Steven Reinecke mitgebracht, der ja durch Pilatus Mountain of Dragons den meisten bekannt sein dürfte. Und er hat inspiriert durch die hawaiianische Feuergöttin Pele den Titel Goddess of Fire komponiert. Und da gibt es auch eine tolle Tom-Stimme, die ich jedem Schlagwerker gerne ans Herz legen möchte. Machen wir weiter mit einem Titel, den wahrscheinlich jeder kennt. Film und Musical wurden ja schon zur Genüge für großes Blasorchester arrangiert. Egal ob König der Löwen, Elisabeth, Jesus Christ Superstar, Les Miserables, Der letzte Mohikaner, Der mit dem Wolf tanzt oder Das Phantom der Oper. Und dennoch fesselt mich persönlich fast kein Titel so dermaßen wie Tanz der Vampire. Warum? Weil hier die Symbiose aus klassischer Perkussion und Rock für mich perfekt gelingt. Wir haben eine einmalige Ouvertüre, die Sequenz in Ewigkeit, welche für die kleine Trommel sowas wie ein abgespeckter Bolero ist. Also da kann man schön filigran einsteigen und das Ganze dann steigern. Und dann gibt es natürlich noch das Finale mit dem Tanz der Vampire mit ganz viel Rock, Groove, Bass und Spaß am Drumset. Da mal wieder die Peitsche zum Beispiel, Becken natürlich, Chimes, Stand-Tom und eine zweite Snare. So ist es arrangiert, man könnte auch eine zweite Snare einsetzen und das Motiv bei Ewigkeit, also das rhythmische Motiv bei Ewigkeit, doppelt besetzen. Die Snares spielen dann teilweise im Wechsel, aber auch unisono und verleihen dem Ganzen dann mehr Nachdruck und Spannung. Das heißt, wenn ihr entsprechend besetzt seid, besetzt ruhig zwei Snare Drums. Fakt ist für mich, Tanz der Vampire ist einfach Kult und macht am Drumset, an den Mallets und an den Perkussionsinstrumenten ungemein Spaß. Kommen wir zur Nummer 4. Danza Sinfonica. Danza Sinfonica ist auch ein tolles Werk von James Barnes, welches ich 2015 das erste Mal spielen durfte. Und bereits der Beginn dieses Werks hat es mir persönlich angetan. Es hat viel Freude bereitet, da die Pauken zu spielen, weil die stellenweise echt interessante Einwürfe zum Besten geben. Der Hauptteil hingegen besticht durch rasante Läufe in den Holzregistern und den Stabspielen, gewürzt mit einigen Synkopen und Vierteltriolen, die sich über einen unnachgiebigen 6/8-Takt legen. Auch die Besetzung ist für einen spanischen Tanz aufgelegt. Neben Pauken stehen besonders die kleine Trommel, das Tamburin und die Kastagnetten im Fokus. Das Hauptthema wird dann kontinuierlich moduliert und steigert sich kontinuierlich und ja, es wird am Ende einfach ein großes Konzert, ein großes Wetteifern zwischen allen beteiligten Registern. Danza Sinfonica kennt kein Halten und verlangt aus meiner Sicht, natürlich wie jedes andere Stück auch, aber hier besonders volle Konzentration und Präzision. Wenn die Punkte alle erfüllt sind, erwartet die Schlagwerker ein echter Spielplatz, der mit mediterranen Grooves und einem feurigen Tanz belohnt. Um Tanz, Tänze und Rituale geht's auch in meinem fünften Werk, das ich euch heute mitgebracht habe, Africa. Hier hat Robert William Smith für mich einen echten Trommel-Epos erschaffen. Es gibt im Stück einige Trommelsolos. Natürlich fast schon Pflicht, wenn jemand Afrika musikalisch verarbeitet. Und diese sind stellenweise auch im Rubato gehalten. Es gibt einen Teil in Afrika, wo es um Rituale geht, also Stammesrituale. Und da gibt es dann eben diese Rubato-Trommelsolos und gesangliche Einlagen, vergleichbar mit Ritualgesängen. Also man wird da wirklich als Musiker in die afrikanische Steppe versetzt und fühlt sich als Teil eines Stammes. Dann gibt es natürlich nicht nur Ritualgesänge, sondern auch Kriegsschreie, ähnlich der Mitglieder des Zulu-Stamms, also die sollen bekannt sein für ihre Kriegsschreie. Afrika ist, wie gesagt, ein wahrer Trommel-Epos für mich und das bestätigt auch der Blick auf den Stimmenauszug. Wir haben hier Percussion 1 mit Congas, Windchimes, Fingerzimbeln, Percussion 2 mit Tom-Toms, großen Tom-Toms. Dann haben wir in Percussion 3 Glocken, also Glockenspiel, den Kürbis, den gebetteten Kürbis. Also manche schreiben hier auch von Kalebasse. Dabei handelt es sich um eine bestimmte Kürbissorte, die zu den ältesten weltweit zählen soll. Shaker, Kastagnetten, Gong, die Bassdrum oder nochmal große Tomtoms, Becken, allerlei Becken, Konzertbecken, Hängebecken, wieder Shaker und Glaives, die Pauken, die aber auch den Flexerton ja, für Effektstellen bedienen, dann die Bassdrum, welche darüber hinaus noch Glaives und Lockdrum spielt, also so eine Holztrommel, die sehr erdige Töne erzeugt. Und wir haben Mallet Percussion mit Chimes, also Röhrenglocken, Cowbells, Marimba, Hängebecken, nochmal Bassdrum und eine Stimme speziell für die Lockdrum und Glaives. Wirklich ganz viel Perkussion, viele naturnahe Klänge, erdige Klänge, die einen einfach sofort eintauchen lassen in die Welt Afrikas. Und man spricht ja auch von Afrika als der Nabel der Menschheit, wenn ich es richtig weiß. Dies gilt auch für die Trommeln, denn nicht nur die Kabasa, die ist aus der Shekere entstanden, aus einem afrikanischen Instrument, sondern auch die Conga, welche sehr prominent in diesem Werk eingesetzt wird, hat ihre Wurzeln in Afrika und wurde in Kuba entsprechend aus Vorgängern verschiedener afrikanischer Traditionen heraus entwickelt. Africa ist ein echter Genuss für Trommelfans, verlangt aber auch viel Akkuratesse, Filigranarbeit und ein 1A-Zusammenspiel. Und da haben wir auch schon Halbzeit in meiner kleinen Auflistung. Und ich würde mal sagen, da wird es Zeit für ein Getränk. Entweder einen Punsch, einen Rumpunsch oder warum nicht gleich ein Glas Whisky. Denn Whisky ist auch Bestandteil des Titels bei unserem nächsten Werk. Mein Platz 6 bzw. Eintrag Nummer 6 auf dieser Liste. Das Werk Around the Whisky Jar von Ivan Buhmans. Ja, ein luxemburgischer Komponist. Er verarbeitet in diesem Werk fünf irische Volksweisen zu einem Porträt, ja, ein Loblied auf die Vielfalt der grünen Insel, wenn man so möchte. Denn die Schönheit und die Landschaften Irlands, die klingen bei Around the Whisky Jar unweigerlich durch und lassen die Natur, die Menschen und die Kultur dieses Landes erleben. Dazu trägt natürlich auch das Schlagwerk bei. Wie sollte es anders sein? Wir haben hier kleine Trommel, Pauken, große Trommel, Becken, Mallets, Tambourin und so manch irische Perkussionsinstrumente, wie zum Beispiel die Irish Bones, also die irischen Knochen. Dabei handelt es sich im Original um zwei miteinander verbundene Holzlöffel, die zum Beispiel aus Rosenholz gefertigt sind. Und diese werden normalerweise parallel zur Bodhran gespielt. Bodhrans sind irische Rahmentrommeln und beides kommt im Irish Folk, also in der irischen Volksmusik, zum Einsatz. Da diese Irish Bones gar nicht so leicht zu spielen sind und ähnlich wie bei der Löffelpolka bestimmte technische Übungen und Fertigkeiten voraussetzen, kann man wahlweise auch auf eine Mehrklangpeitsche zurückgreifen. Dabei handelt es sich um miteinander verbundene Hartholzstücke, die über Griffe bedient aneinander klappern. Ein Klangbeispiel findest du zum Beispiel beim Instrumentenbauer Kohlberg. Auch die Bodhran, die irische Rahmentrommel, trägt mit ihrem schönen, sonoren Klang, der sofort an die Highlands erinnert, an die Steilküsten, an die Schafherden und ein torfig schmeckendes Glas Whisky dazu bei, dass dieses Werk so viel Spielfreude bereitet. Wie gesagt, der Komponist Ivan Buhmans erzählt in seiner musikalischen Zeichnung dieses facettenreichen, schroffen, wilden und teils paradiesischen Landes viele kleine Geschichten und das Schlagwerkregister gestaltet diese programmatisch mit, zum Beispiel auch einen Stepptanz. Sowas gibt es selten und sowas macht aber umso mehr Spaß, weil man einfach da auch mal neue Instrumente an die Hand bekommt, vielleicht sogar auch andere Rhythmen. Und gerade wenn die Register so vielseitig besetzt sind, bringt es das Register selber noch weiter, weil man neue Spieltechniken lernt und dann trotz dieser Herausforderung neue Spieltechnik gezwungen ist, gut zusammenzuspielen, als starke Einheit aufzutreten. Und das bringt jeden einzelnen Musiker und Instrumentalisten voran. Als weiteres Werk, welches mit ähnlich tollem Lokalkolorit aufwartet, habe ich hier noch Hamburg, das Tor zur Welt von Guido Rennert. Hört auch da unbedingt mal rein. Ein wirklich tolles Porträt über die größte Hafenstadt Deutschlands und deren Geschichte. Auch wirklich ein faszinierendes Werk. Heutzutage hat ja also gerade die Originalkomposition per se im Bereich Blasorchester fast immer einen programmatischen Hintergrund in irgendeiner Weise und dem steht das nächste Werk in nichts nach. Wir müssen aber über den großen Teich, das heißt von Afrika nach Irland hin zu einem Land in Mittelamerika. Die Geschichte dieses Landes wird von Kevin Hauben in einem 11-minütigen Werk verarbeitet, um genau zu sein, die Gründungsgeschichte und die spannende Wanderung der Azteken. Die Azteken haben sich damals am Mondsee niedergelassen, einem Salzsee, also einem Salzsee, muss es deutlich sagen. Und an diesem Salzsee haben die Azteken, ursprünglich ein Nomadenvolk aus dem Norden, nach langer Wanderung letzten Endes Tenochtitlan gegründet. Genau an der Stelle, an der heute Mexiko-Stadt liegt. Diese Wanderung bis zum Ende hin thematisiert Kevin Hauben in seiner Komposition Lake of the Moon. Die Wanderung ist geprägt von viel Unsicherheit natürlich, Stammeskriege, Kampf ums Überleben und diese Themen finden sich auch in der Musik natürlich wieder. Ihr müsst euch nämlich mal vorstellen, dass die Azteken viele Jahrzehnte unterwegs waren, immer wieder vertrieben wurden. Und diese Rastlosigkeit wird auch beim Spielen bemerkbar. Wir haben viele Taktwechsel, überraschende Wendungen zwischen Akzenten und ja, dem Rhythmus der Wanderung, den Trommelfiguren, dem Kriegsthema und dann wiederum das Hoffnungsthema. Beides wechselt sich da kontinuierlich ab in Lake of the Moon und macht die Unsicherheit der Azteken, die Rastlosigkeit einfach begreifbar. Manchmal mischen sich auch beide Motive, was dann so einen repriseartigen Charakter bekommt. Und das macht das ganze Werk aus meiner Sicht sehr emotional. Rein vom Schlagwerk haben wir hier das gängige Instrumentarium, Pauken, Kongas, auch mal einen Regenmacher für Effekte. Aber letzten Endes mit dem Material, was Kevin Hauben hier hat, gelingt es ihm, fesselnde Phrasen zu schreiben, rhythmische Akzente, unerwartete Wendungen einzubauen, genauso technische Raffinessen. Es ist sehr abwechslungsreich und macht einfach Spaß, es zu spielen und stellt für mich einen kurzweiligen Ausflug in die Gründungsgeschichte Mexikos dar. So, jetzt haben wir 7 Werke durch und die letzten 3 Folgen. Und das erste der 3 ist ein sehr bekanntes Werk eines italienischen Komponisten. Um genau zu sein, stammen diese musikalischen Auszüge aus einer Oper. Aus einer italienischen Oper mit dem Titel Aida. Auf Position 8 habe ich nämlich die Hymne und den Triumphmarsch aus Aida von Giuseppe Verdi platziert. Hier haben wir ein klassisches Instrumentarium mit Pauken, kleine Trommel, Becken, unter anderem. Und ja, im Kontrast zu Imagesy, Lake of the Moon oder Africa, sowie Around the Whiskey Jar, welche ja immer mal wieder mit Effekten und lokaltypischer Perkussion aufwarten, haben wir bei Verdi natürlich eher das klassische Operninstrumentarium. Also so der Grundstock, aber auch hier gibt es ein paar Effekte, zum Beispiel mit einem Amboss, um da nochmal schwere Akzente zu unterstützen und metallische Klangfarben mit reinzubringen. Und was mich damals einfach so fasziniert hat, war die Klanggewalt und natürlich auch die Szenerie. Wir haben das Ganze bei einem Open-Air-Konzert gespielt auf einem Marktplatz anlässlich des 200. Geburtstages von Giuseppe Verdi. Irgendwie hat alles ineinander gegriffen, alles zusammengepasst. Und das Faszinierende war für mich, die Konzertbecken zu spielen. So richtig schöne, schwere, große Konzertbecken mit einem tiefen Klang und mit diesen Becken die schmetternden Trompetensignale zu unterstützen und einfach gemeinsam die Klanggewalt Verdis zu zelebrieren. Damit du hier nicht nur Infos zum Werk, sondern auch zum Komponisten bekommst, habe ich auch mal in Richtung Giuseppe Verdi etwas Recherchearbeit betrieben. Denn Verdi hatte es gar nicht so leicht, muss man sagen. Ihm misslang zuerst 1832 die Aufnahmeprüfung am Mailänder Konservatorium. Doch er blieb dran, hat dann das erste Mal Privatunterricht genommen. Und es wirkte sich so positiv aus, dass ihm letzten Endes das Amt des Musikdirektoren in Busseto übergeben wurde. Als es musikalisch voranging, gab es leider privat wieder Rückschläge. Seine Frau und 2 Kinder verstarben innerhalb kürzester Zeit. Und das wirkte sich dann auch so aus, dass er musikalisch Rückschläge zu verarbeiten hatte. Denn seine frühe Oper Un Giorno di Reno, die wurde vom Publikum am Opernhaus La Scala in Mailand derartig schlecht aufgenommen, dass er ausgepfiffen wurde. Und Verdi war so verzweifelt, dass er im Alter von 27 Jahren einfach keine Perspektive mehr sah. Er war sehr niedergeschlagen, hat aber weitergemacht und sich anstatt zu zweifeln in Arbeit gestürzt. Insgesamt fast 30 Opern geschrieben, darunter weltbekannte Werke wie Nabucco, La Traviata oder Othello. Und er hat dann nochmal geheiratet und den Rest seines Lebens die meiste Zeit zurückgezogen in seinem Landhaus in Sant'Agata verbracht. eine interessante Lebensgeschichte, die uns motivieren kann, die uns Inspiration sein kann und die vielleicht auch ein Stück weit zeigt, wie es zu diesen genialen Werken kam. Nummer 9. Mit diesem Werk tauchen wir ein in die 1001. Nacht in Saudi-Arabien zu den Arabian Dances, den arabischen Tänzen. Denn diese laden uns ein, die Klänge des Nahen Ostens kennenzulernen. Und dieses Werk hat mich damals auch fasziniert, allein schon aufgrund der Instrumentierung. Zunächst muss man sagen, dass Arabian Dances aus authentischen, traditionellen Melodien und Rhythmen besteht. Allein schon die Eingangsharmonien lassen gleich vor dem inneren Auge Oasen, Kamele, Bauchtänzerinnen und das auflebende Treiben auf einem Bazar erscheinen. Und genauso geht es auch weiter, denn Arabian Dances entwickelt sich zu einem Tanz. Diesen Tanz untermalen wir als Schlagwerker natürlich standesgemäß, bevor das Percussion-Ensemble im dritten Teil in den Mittelpunkt rückt und soliert. Im Fokus stehen dabei besondere orientalische Trommeln, quasi das Pendant zur Djembe in Afrika, nämlich die Dabukas. Die Dabukas sind etwas kleiner und bestehen aus einem becherförmigen Trommelkorpus und sind im Vergleich zur Djembe nicht aus Holz, sondern ursprünglich aus Ton bzw. heutzutage aus Metall gefertigt. Darauf sieht man dann auch gerne aufwendige Verzierungen und diese sind einfach charakteristisch für die Dabukas. Die Verzierungen, ja, die zeigen einfach, wie stolz die Menschen dort auf dieses Instrument sind. Und wie virtuos es gespielt wird, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da gibt es wirklich ganz tolle Aufnahmen. Wie gesagt, mit Arabian Dances tauchen wir ein in die arabische Welt. Und das Ganze wird vom Schlagwerk passend untermalt. Wir werfen auch hier kurz einen Blick auf die Besetzung. Percussion 1 ist besetzt mit Marimba, einem tiefen Tom, Fingerzimbeln, Hängebecken. Dann bei Percussion 2 wieder ein Hängebecken, da kann man gerne mit verschiedenen Größen spielen, sodass das Ganze kontrastiert. Eine Rahmentrommel für ursprüngliche Klänge, etwas wieder dieses erdige, indigene kommt da mit rein. Und die Bongos. Percussion 3 sind dann die beiden Dabukas, die auch miteinander im Duett trommeln. Da habe ich sehr schöne Erinnerungen an dieses Trommelduett. Und die Windchimes, welche für Effekte verwendet werden. Dann noch die Percussion 4 Stimme, ja, wieder ein bisschen traditioneller gehalten, mit etwas afrikanischem Einschlag, denn die Shekere ist wieder dabei. Dann haben wir hier die Crash Cymbals, also zwei Konzertbecken, ein großes Tamtam, wieder Fingerzimbeln und ein Tambourin. Arabian Dances, wie gesagt, überzeugt mich aufgrund des tollen Instrumentariums, der tollen Percussion-Instrumente. Und auch aufgrund der tollen Musik, die 1001 Nacht erlebbar werden lässt. Ja, jetzt haben wir schon eine ganz schöne Reise hinter uns. Und jetzt geht's nach Kolumbien, in die Gemeinde San Pelayo. Werk Nummer 10, der Schluss, der alles ziert. Darin geht's um die Gemeinde San Pelayo, wie gesagt. Diese liegt in Córdoba, Kolumbien. Und war Ende des 19. bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts ein wichtiger Ort für die Ausbreitung der Bauernkapellen. Man nennt diese Bauernkapellen auch Pelayeras. Und die haben sich in der kolumbianischen Karibik, also ja, Atlantikküste, ausgebreitet. Dabei haben sie ein traditionelles Genre der Bandas Pelayeras etabliert, den Fandango. Also Fandango ist quasi ein Tanz, der sich an das afro-spanische Erbe anlehnt. Und genau das erleben wir auch als Schlagwerker innerhalb dieser Komposition. Wir haben den Fandango und dieser ist ähnlich zum Danza Sinfonica in einem 6/8-Takt gehalten, wobei hier die Konstellation 3/2 vermehrt auftritt. Und daraus entsteht einfach die Möglichkeit, mal in diese karibischen Rhythmen einzutauchen. Das Ganze sorgt für viel Spielfreude. Und auch das mittelamerikanische, karibische Instrumentarium hat einfach seinen Reiz, muss man ehrlich sagen. Das sind natürlich wieder die Congas, die kann man als Ersatz für die typische folkloristische Perkussion sehen, denn normalerweise spielt man da in Kolumbien die Tambor Alegre, das ist vergleichbar mit einer kleinen Djembe, oder man spielt eben die Tambora, das ist eine etwas bauchige Trommel, jedoch auf zwei Saiten bespannt. Und dann gibt es zu guter Letzt, also in der Originalbesetzung, noch Guache, also die Guache, die ähnelt einem Metallgiro. Also das gibt dann diesen Fischgrätenklang, dieses Ratschen. Eben diese Instrumente werden auch in San Pelayo entsprechend umgesetzt. Wir haben, wie gesagt, die Congas als Ersatz für Tambor Alegre und Tambora und das Metallgiro als Ersatz für Guache. Dazu gibt es dann noch die Cabasa, Cowbell und natürlich die Timbales, welche einfach typisch sind für die Karibik. San Pelayo, um das Ganze zusammenzufassen, überzeugt mich aufgrund des tollen karibischen Grooves, der schönen rhythmischen Spielereien, die man sonst nicht erlebt, und aufgrund des typischen Instrumentariums, welches uns eintauchen lässt in die karibische Welt, in die kolumbianische Welt des Fandango. Ja, und dann hätten wir es auch schon. Ich möchte gern zu einem kurzen Fazit kommen. Das Ganze waren jetzt ja nur 10 Werke plus ein paar Geheimtipps. Und diese Vielfalt zeigt einfach, wie viele tolle Kompositionen es gibt, die besonders das Schlagwerk fordern, beziehungsweise toll in Szene setzen. Und besonders interessant wird es aus meiner Sicht, wenn sich Komponisten einem programmatischen Thema widmen, welches auch exotische Percussion in die Besetzung einfließen lässt. Darüber hinaus sind Effekte immer spannend, ja, egal ob ein Becken auf der Pauke, Stickshots oder das Kratzen am Tamtam mit einem Metallstab, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und das macht immer Spaß. Manchmal braucht es aber auch gar nicht viel, denn so denke ich zum Beispiel an die armenischen Tänze von Alfred Reed. Da haben wir eigentlich nur normale Percussion-Instrumente, ein bisschen Glockenspiel, kleine Trommel, Becken, Pauken, große Trommel. Und selbst auf diese Weise gibt es ein tolles Werk. Man braucht also nicht diese Effekthascherei. Nicht zwingend, sagen wir es mal so. Denn Schlagwerk kann auch einfach schön begleiten und auch als Begleiter kann das unglaublich viel Spaß machen, wenn man emotionsgeladene Melodien untermalen darf. Und natürlich ist das jetzt immer subjektiv und kommt auch viel auf den Kontext an. Letzten Endes macht es aus meiner Sicht aber das Gesamtpaket einfach aus. Und diese Werke sind mir persönlich besonders im Gedächtnis geblieben. Sicherlich nicht nur aufgrund der interessanten Arrangements oder Rhythmen, sondern vor allem aufgrund der Emotionen, die sie beim Musizieren in meinen Musikerkollegen und mir geweckt haben. Ich wünsche dir nun an dieser Stelle eine schöne Adventszeit. Hör gern mal rein in diese Kompositionen und auf diese Weise kannst du dann hoffentlich auch den einen oder anderen Moment der Einkehr bei schönen Klängen oder einem Konzert für dich genießen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal mit der nächsten Folge und ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.
Das war Fill In, dein Schlagzeug-Podcast. Aktuelle Kurse und Angebote findest du unter erfolgsrhythmus.de.